BTV Inside.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von BTV Inside, dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. Alle 14 Tage präsentieren wir unseren Podcast hier von der Tennisbase in Oberhaching. Mein Name ist Daniel Mücksch und ich freue mich wirklich sehr, diesen Podcast nun inzwischen in der 10. Folge präsentieren zu dürfen. Ja, ist wirklich Wahnsinn. 10 Folgen haben wir schon von BTV Inside produzieren dürfen. Und zur 10. Folge, na, ich möchte fast sagen, haben wir auch einen besonderen Gast mir gegenüber sitzen. Denn mir gegenüber, da sitzt Michael Kohlmann. Hallo Michael.
Hallo Daniel.
Michael, wir haben ja normalerweise den Brauch ein wenig bei BTV und sei, dass wir zunächst ein paar aktuelle Nachrichten aus der Welt des Tennis besprechen und dann auf die Funktion oder die Position desjenigen eingehen, der mir zu Gast ist im BTV, was er so macht, was er den ganzen Tag für das Tennis hier im Hause macht. Bei dir ist es natürlich ein bisschen anders, bei dir überkreuzt sich das ein wenig, möchte ich sagen, weil die aktuellen Tennisnachrichten aus der Welt des Tennis, aus dem Profitennis, unserer Tennisstars, das ist ja praktisch dein Tagesgeschäft und dein tägliches Business. Deswegen, Michael Kohlmann, glaube ich, muss man den meisten nicht mehr vorstellen, aber nichtsdestotrotz wollen wir es kurz tun. Ich möchte vielleicht dich kurz einmal bitten, dass du uns vielleicht erklärst, wie du das selber noch in Erinnerung hast, dass du diese Position, die du momentan einnimmst, auch bekommen hast.
Das ist eine gute Einstiegsfrage und kann ich und möchte ich auch weit ausholen. Ja, in meinen letzten Phasen als Tennisprofi hat mich der damalige Davis Cup Kapitän Patrick Kühn angesprochen, ob ich mir vorstellen könnte, ihn bei einer Davis Cup Partie als Co-Trainer, so nenne ich das jetzt mal, als Posten zu unterstützen, ihm zu helfen. Der damalige Co-Trainer oder der das vorher gemacht hat, war Ulf Fischer, der stand nicht mehr zur Verfügung und da hat Patrick mich gefragt, ob ich mir das generell vorstellen könnte. Und so ist das so ein bisschen entstanden. Ich hatte immer schon im Kopf, dass ich nach meiner aktiven Karriere auch irgendwo weiter im Tennis bleiben wollte. Ich hatte mir schon vorgenommen, auch die Trainerfunktion auszuüben. Natürlich war das dann so ein Angebot, was man nicht ablehnen konnte. Hab mich sehr drüber gefreut und fand das eine ganz spannende Aufgabe, so diese Mischfunktion dann zu übernehmen, noch als aktiver Spieler zwar, aber schon in der Rolle als Betreuer. Und so ist das so ein bisschen entstanden. Wir haben das dann damals zusammen gemacht. Das war in Hamburg die Abstiegspartie gegen Australien, haben die dann auch als Team zum Glück gewonnen, war also ein sehr guter Einstand und so war ich dann, sage ich jetzt mal, in dieser Funktion oder beziehungsweise auch in dem Bereich vom Deutschen Tennisbund so ein bisschen. Man stand dann im Kontakt. Für mich war dann relativ schnell klar, dass ich diesen Einstieg auch weiterführen wollte und habe dann auch dementsprechend im Januar dann meine aktive Laufbahn ad acta gelegt und habe dann diesen Übergang oder die Jahre drauf dann im DTB verschiedene Funktionen übernommen, war anfangs Honorartrainer und bin dann festangestellter Bundestrainer dann auch irgendwann geworden.
Früher hätte man ja, glaube ich, zu deiner Position dann Teamchef Davis Cup gesagt, so in den Hochzeiten des Tennis möchte ich es mal nennen, hieß es ja so, aber ich glaube offiziell ist ja deine Funktion Head of Men's Tennis. Das klingt ja schon so, als würde es mehr umfassen als die reine Davis Cup Tätigkeit.
Ja, das muss man auch vielleicht einmal kurz erklären. Diesen Titel habe ich in diesem Jahr übernommen von Boris Becker, der ja zurückgetreten ist von dieser Funktion. Das ist ja eine ehrenamtliche Funktion eigentlich gewesen, die man mir jetzt noch mitgegeben hat. Also generell bin ich hauptverantwortlich für den gesamten Herren- und Jugendbereich im Tennissport. Und gesamtverantwortlich dafür, und ich glaube, dass Bundestrainer Gesamtverantwortung Herren Nachwuchs, glaube ich, besser passen würde. Diese Head of Men's Tennis, ja klar, ist ein toller Titel, aber ich glaube, dass der so sehr auf Boris Becker bezogen war auch und dementsprechend auch vergeben wurde. Ich bin mir relativ sicher, dass man sich da auch Gedanken macht, beziehungsweise schon Gedanken gemacht hat, dass man das in naher Zukunft auch ändern wird, anpassen wird.
Okay, da sind wir gespannt. Ja, wir steigen, wie am Anfang schon gesagt, oft mit den aktuellen Nachrichten ein und bei dir betrifft das natürlich dann auch deine Arbeit direkt. Trotzdem habe ich mir eine Frage oder beziehungsweise eine Nachricht notiert, die ein bisschen allgemeiner erstmal klingt. Wir nehmen auf Mitte November. Die ersten Spiele bei der ATP Finals in Turin sind gerade gelaufen. Alex Zverev hat gegen Matteo Berrettini aufgrund einer Aufgabe gewonnen. Wenn die Zuhörerinnen hier unseren Podcast hören, ist der neue ATP-Weltmeister schon gekrönt. Er hat es vielleicht Alex Zverev geschafft oder Novak Djokovic. Wir werden das alles natürlich verfolgen. Am Rande oder zum Auftakt hat Alex Zverev wieder mal, was man ja von vielen Profis hört, die Terminhatz im Profi-Tennis beklagt, gerade jetzt so am Ende des Jahres und auch beklagt, dass er sich doch recht müde fühlt und doch merkt, was da in seinen Beinen, in seinen Armen steckt, auch im Kopf, was ist wahrscheinlich der entscheidende Körperteil in diesem Zusammenhang. Ganz kurz gefragt, nach dieser langen Anrede, zu Recht?
Ja, ich glaube, er ist ja da auch nicht alleine. Also er ist derjenige, der das relativ deutlich immer auch erwähnt und anspricht. Ich glaube, wenn man sich die Leistung von Stefanos Tsitsipas anguckt, dann würde der mit Sicherheit auch die gleichen Argumente finden. Das Tennisjahr ist extrem lang, wenn man sich jetzt noch vorstellt, das Davis Cup Finale geht dann hinten raus bis zum 5. Dezember. Die neue Tennissaison fängt am 3. Januar schon wieder an und wenn man jetzt in diesem einen Monat dann sich darüber unterhält, eine Pause einzulegen beziehungsweise dann auch noch eine vernünftige Vorbereitung, dann fehlen also sehr viele Wochen da. Also ich glaube, dass die Tennisoberen schon fleißig diskutieren, dass man irgendwo mit Sicherheit auch Lösungen sucht und das allerdings nicht so leicht ist, da Lösungen zu finden, die den Terminkalender anzupassen. Ja, es wird, wie gesagt, häufig drüber diskutiert, aber noch keine adäquaten Anpassungen sind da geschaffen worden. Ich glaube aber und hoffe für die Spieler, dass das möglich wird. Ich meine, man sieht es ja jetzt auch, Sascha hat daraufhin den Davis Cup abgesagt. Also es steht für uns da nicht zur Verfügung. Muss man auf der einen Seite verstehen, weil er halt, wie gesagt, irgendwo eine Pause einlegen muss. Novak Djokovic hat es nach den US Open gemacht. Der hat nach den US Open bis Paris kein Turnier gespielt. Also der hat da in der Saison eine Pause eingelegt, was auch unüblich ist. Er als Nummer 1 der Welt kann sich das aber natürlich auch erlauben, weil er schon so viele Punkte hatte, dass er für alle Turniere oder fürs Masters auch dann qualifiziert war. Und insofern ist der Kalender mit Sicherheit ein großes Diskussionsthema, was auch uns in Zukunft noch begleiten wird. Und ich hoffe, als in meiner Funktion als Davis Cup Kapitän, dass wir da eine Lösung finden, dass alle Spieler wirklich auch bei allen Wettbewerben nicht nur zur Verfügung stehen, sondern auch fit zur Verfügung stehen und dementsprechend auch antreten.
Du hast es ja angesprochen, es betrifft halt nicht alle Spieler, sondern da ist ja die gute Leistung, der Fluch in Anführungszeichen, betrifft natürlich die Top-Spieler, die in einem Jahr sehr gut spielen, die weit kommen. Man darf auch nicht vergessen, bei einem Turnier, die Hälfte der Spieler fährt nach der ersten Runde wieder nach Hause und muss sich halt auf das nächste Turnier vorbereiten. Also geht ja schon dann darum, das für die Spieler ganz oben in erster Linie irgendwie einfacher, planbarer zu machen.
Ja, genau, weil die in so einer Woche halt auch wirklich die gesamte Woche spielen und die Belastungen halt dementsprechend hoch sind. Wenn du dann noch die Grand-Slam-Turniere wirklich auch lange drin bist, das sind halt Belastungen nicht nur körperlicher Art, sondern halt auch mentaler Art. Und ich glaube, dass da diese Gesamtbelastung, dieses Gesamtvolumen an Belastung einfach irgendwann voll ist und dementsprechend glaube ich schon, dass man da irgendwo Anpassung schaffen muss und hoffentlich auch wird.
Wie sieht es denn eigentlich mit deinem persönlichen Tennisspielen aus? Wie oft kommst du noch wirklich so zum Spielen, dass du sagst, ja, heute power ich mich mal voll aus und spiele das, was ich momentan kann?
Das immer seltener. Also anfangs muss ich sagen, habe ich sehr viel auch noch mit den Jugendlichen und Spielern dann auch mitgespielt, weil es auch noch ganz gut funktionierte, sage ich jetzt mal, gerade am Anfang. Mittlerweile versuche ich dem aus dem Wege zu gehen. Jetzt gar nicht, weil es mir keinen Spaß mehr macht, sondern eher, weil es nicht so leicht ist, die Geschwindigkeiten noch aufrecht zu erhalten und gleichzeitig auch noch den Blick auf den eigentlichen Trainingspartner dann zu haben. Aber ja, meine Frau ist ein absoluter Tennis-Fan und auch ein Tennis-Nerd, würde ich mal sagen. Insofern spiele ich eigentlich einmal die Woche schon mit meiner Frau und mit meinen kleinen Kindern noch. Und das macht mir auch sehr viel Spaß.
Aber du bist ja gemeldet, hier in 40,
genau.
Und da habe ich ja auch ein paar Spiele von dir gefunden.
Ja. Ich versuche immer irgendwo auch mal noch zu spielen. Ich bin beim Evitus bei den Herren 40 gemeldet. Wir haben es, ich glaube, vor 2 Jahren sogar in die Endrunde geschafft. Das war ein toller Erfolg. Wir haben dieses Jahr, habe ich leider nur einmal spielen können. Das hat es sich nicht ausgegangen. Das ist dann halt natürlich mit den Terminen noch immer so eine Sache, wie gerade meine Termine, sprich auf den internationalen Turnieren, mit den Spielterminen dann einhergehen. Aber ich bin da sehr froh, auch in der Mannschaft zu sein. Wir haben ein wirklich sehr gutes Mannschaftsgefüge und freue mich immer, wenn es klappt und wir dann da zusammen einen Spieltag verbringen können.
Apropos Mannschaftsgefüge, da kommen wir natürlich schon mal mit dem Übergang zu einem der Themen, mit dem wir uns heute auf jeden Fall beschäftigen wollen. Das ist natürlich der Davis Cup, der am 25. November startet. Also wenn dieser Podcast rauskommt, kommt direkt in der Woche. Am 27.11. geht es für die deutsche Mannschaft los in Innsbruck gegen Serbien. Spürst du da schon eine gewisse Nervosität oder ist endlich die Vorfreude da? Es ist ja wirklich ein langer Zeitraum, auf den man da hinfiebert, dass du sagst, na, wie so ein Rennpferd, jetzt soll es endlich losgehen.
Ja, Nervosität jetzt noch nicht. Klar, Vorfreude auf jeden Fall. Die ist sogar schon ein bisschen länger spürbar auch, weil einfach diese Vorbereitung auf dieses Event natürlich jetzt sehr lange ist. Wir haben uns 2020 im März dafür qualifiziert. Jetzt ist es Ende 2021 und wir spielen dann endlich diese Endrunde, auf die wir uns eigentlich schon seit 1,5 Jahren jetzt freuen, weil wir ja mit Serbien und auch Österreich 2 sehr attraktive Gegner zugelost bekommen haben. Wir haben vor 4 Wochen, glaube ich, ungefähr 3 oder 4 Wochen hatte ich die erste Nominierungsphase. Insofern ist so das der Zeitpunkt eigentlich, wo man sich oder auch schon davor sehr verstärkt damit beschäftigt und um irgendwo auch die Mannschaft auszuwählen und eine schlagkräftige Truppe dann zusammen zu haben. Und klar, dann fängt es so an, dass man sich Gedanken macht, wie was aussehen könnte jetzt in dieser Phase, gerade auch der Pandemie, wie die wirkliche Veranstaltung dann aussieht. Wir hatten jetzt gestern nochmal eine Videokonferenz mit den Veranstaltern und ja, da kommen natürlich viele zusätzliche Sachen nochmal hinzu, auf die man achten muss und die man mit einbeziehen muss in diese ganzen Gesamtüberlegungen. Und insofern ist es mit Sicherheit eine spannende Veranstaltung. Wir haben eine schwierige Gruppe, aber ich glaube, dass wir auch in der Vergangenheit schon bewiesen haben, dass wir immer mal auch für Ausreißer nach oben zur Verfügung stehen und auch bereit sind. Und insofern hoffe ich, dass wir eine erfolgreiche Vorrunde spielen.
Wir kommen natürlich nicht ganz drum rum, uns mit dem Wettbewerb an sich oder mit der Struktur, mit der Reform zu beschäftigen. Du kennst ja beides, als aktiver Spieler noch den Davis Cup, wie er früher einmal gewesen ist, nun als Teamchef, als Head of Men's Tennis. Kann man das einfach nicht vergleichen? Sind das unterschiedliche Zeiten? Wie hast du diese Veränderung wahrgenommen?
Ich glaube, dass der Verband und ich auch persönlich, wir haben relativ häufig schon gesagt, dass wir kein Freund dieser Reform sind und auch den alten Davis Cup als solches bevorzugen würden. Und da stehe ich auch immer noch zu. Ich glaube, die Partien, auch in meiner Anfangszeit als Kapitän, die wir in Australien oder in Spanien hatten, das ist so der Davis Cup, den man in Erinnerung hatte mit einem Auswärtsspiel oder einem Heimspiel mit den Heimfans, die einen unterstützen. Auswärts dann auch wirklich gegen ein frenetisches Publikum anzugehen und so. Das hatte für mich als Spieler, aber auch als Kapitän irgendwo einen besonderen Reiz. Jetzt hatten wir ja einmal schon diese Endrunde auch mit der neuen nach der Reform. Ich muss sagen, dass dieser Event in Madrid, auch dass die Organisatoren da alles möglich gemacht haben, das zu einem tollen Event zu veranstalten und auch hinzubekommen. Aber ja, es waren schon einige Schwächen noch zu sehen. Also die Ansetzung damals hat nicht so funktioniert. Da ist ein Spiel bis nachts um 4 war das erst zu Ende. Dann die Zuschauer natürlich. Es war nicht so leicht, Zuschauer dann wirklich nach Madrid zu bekommen, weil ja, es ist nicht so ein etablierter Wettbewerb dann gewesen wie eine Fußball-Weltmeisterschaft, wo die Leute dann alle 4 Jahre an einen Ort pilgern, um ihre Mannschaft zu unterstützen. Das war jetzt ganz neu und dadurch waren extrem wenig Zuschauer, außer bei den Spielen von Spanien als Veranstalter. Und ich glaube, ja, da waren einige Schwächen einfach zu spüren. Es hat mit Sicherheit Potenzial. Also wenn man wirklich sehr positiv denkt und das so ein bisschen in Richtung Fußball-Weltmeisterschaft sich überlegt, wie das sein könnte, ist das mit Sicherheit keine schlechte Idee. Aber ob das so umsetzbar ist ins Tennis, muss man überlegen. Sie haben jetzt ja schon für dieses Jahr auch Anpassungen gemacht und spielen die Vorrunden in 3 verschiedenen Orten. Für uns mit Sicherheit ganz interessant, weil Innsbruck ist ja sehr, sehr heimatnah. Ist ja ein halbes Heimspiel für uns. Und ja, wir sind gespannt, wie viele Leute uns dann da auch wirklich unterstützen und wie viele nach Innsbruck kommen. Wir hoffen, dass das sehr viele sein werden, die uns da tatkräftig unterstützen, weil mit Serbien und auch Österreich, ja, glaube ich, haben die Tennisfans ja auch tolle, tolle Matches vor sich.
Bestand denn eine realistische Chance, Sascha Zverev davon zu überzeugen, zu spielen? Also ich kann mich an die BMW Open erinnern, da hatte ich mit ihm schon mal, oder mehrere Kollegen von mir natürlich auch, mit ihm darüber gesprochen. Und da klang es ehrlicherweise auch schon so, als wäre es in seinem Kopf relativ sicher, dass er nicht spielen will. Jetzt hat sich diese Diskussion über das Jahr ja immer wieder hinweggezogen. Hattest du Hoffnung noch im Laufe des Jahres oder war dir eigentlich Anfang des Jahres schon klar, es wird sehr, sehr schwierig, den Sascha zu überzeugen?
Ja, man hat das, also dadurch, dass man ja auch schon häufiger mit ihm über einige Sachen diskutiert hat, war es uns schon klar, dass es schwierig wird, ihn zu überzeugen. Und das war jetzt auch, das waren nicht immer die gleichen Leute, sondern ich glaube auch alle Spieler, die auch in Tokio dabei waren, haben ihn das gesamte Jahr über auch auf den Turnieren immer wieder angesprochen und versucht, irgendwo zu überreden, beziehungsweise ihm klarzumachen, dass wir natürlich mit ihm eine bessere Chance haben. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und ja, während Tokio, während der Olympischen Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich immer so ein kleines Fünkchen Hoffnung, dass das vielleicht doch noch klappen könnte, dass er so ja auch diesen Team Spirit definitiv gespürt hat und dass er vielleicht da nochmal sich das eine oder andere überlegt. Aber wie gesagt, ich glaube, dass seine Grundeinstellung dieser Reform gegenüber, die hat er ja auch immer deutlich gemacht, dass das der Hauptgrund ist, warum er nicht dabei ist. Dass er diesen Davis Cup als in dieser Form nicht unterstützt, sondern er sofort wieder spielen würde, wenn es Heim- und Auswärtsspiele gibt und zusätzlich zu den Terminen mit Turin jetzt noch des Masters. Das Jahr ist einfach sehr lange. Ich glaube, da kommen viele Gründe jetzt dazu, warum er dann am Ende des Tages abgesagt hat. Ich glaube, dass wir alle uns keinen Vorwurf machen können, ihn nicht versucht zu haben zu überreden, aber ja, man muss dann am Ende auch seine Meinung und seine Entscheidung akzeptieren und das machen wir und jetzt versuchen wir anderen, das Team, das jetzt nach Innsbruck fährt, das Beste rauszumachen und so weit zu kommen, wie es eben geht.
Ja, das ist ja vor allem ein doch sehr schlagkräftiges Team, wenn man es auf die Breite auf jeden Fall nimmt und auch man eindeutig gegeben, kommen wir jetzt ja gleich drauf, Spieler hat es bewiesen haben, dass sie diese Aufschläge nach oben sehr, sehr gut drauf haben. Wenn ich mir den Kader angucke mit Struff, Köpfer, Gojovcic, also sagen wir mal die fürs Einzel zur Verfügung stehen, ist es wirklich so, dass du sagst, ne, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wer Einzel spielt, weil eigentlich müssen wir ja sagen, Struff und Köpfer sind von der Weltrangliste diejenigen, die da zum Zuge kommen müssten.
Ja, aber das wäre ja dann zu einfach. Also dann könnte ich dem Peter ja auch schon sagen, du, pass auf, kannst mitkommen, aber brauchst eigentlich nur 2 Schläger. Nee, also klar, also Jan Lennart ist definitiv jemand, der in den letzten Jahren oder seitdem ich eigentlich dieses Amt innehabe, durchgehend dabei war und auch außergewöhnliche Leistungen gebracht hat, immer während des Davis Cups. Also er hat sowohl im Einzel als auch im Doppel unglaublich stabile Leistungen gebracht, ganz wichtige Siege für uns errungen. Und insofern kann man davon ausgehen, aber trotzdem haben wir es eigentlich immer so gehandhabt, dass wir uns an vor Ort wirklich die Leistungen auch angeguckt haben und jeder hat definitiv die Chance, da zum Einsatz zu kommen, weil und das ist auch das Schöne an dieser Mannschaft oder so, wie wir es auch in den letzten Jahren immer gelebt haben, dass jeder erstmal Nummer eins auf jeder Liste ist, wir wollen gewinnen. So. Und das heißt immer, dass die Besten spielen sollen. Und insofern wägt man das dann natürlich in so einer Trainingswoche ab. Klar ist das keine Match-Simulation, sondern man hat dann auch noch die Ergebnisse der Wochen davor irgendwo zur Hand. Das versucht man alles einzubringen. Und am Ende des Tages ist aber immer die Entscheidung nicht gegen einen, sondern für zwei Leute, die dann halt für das Trainerteam und hoffentlich dann auch für alle anderen den Eindruck so hinterlassen haben, dass sie die Besten in der Woche sind. Und da sind wir, also muss ich ganz ehrlich sagen, in den letzten Jahren immer sehr gut auch mitgefahren und wir haben alle zusammen immer die Entscheidung getroffen und waren da eigentlich auch immer guter Dinge, dass das dann auch die richtige Entscheidung war.
Wie schätzt du denn die Form von Jan-Lennard Struff ein? Also man kann den Eindruck haben, dass er ein bisschen geschwächelt hat die letzten Wochen. Dann nimmt man ein Turnier wie in St. Petersburg, wo er Chapularov geschlagen hat. Ich glaube, Viertelfinale, ist er. Halbfinale sogar, ja. Genau, in St. Petersburg. Also ein absolutes Top-Ergebnis. Wie gesagt, davor die eine oder andere Niederlage, mit der man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hatte. Anfang der Saison, auch um die BMW obenrum, dachte man, der erste Turniersieg steht kurz bevor. Was müssen wir halten von Jan-Lennard?
Ja, wenn man ihn jetzt fragen würde, würde er selber, glaube ich, auch sagen, war eine sehr durchwachsene Saison. Ne? Waren ein paar Höhen dabei, waren auch ein paar Tiefen dabei. Hat, glaube ich, ja, relativ für seine Verhältnisse unkonstant gespielt. Ich fand, das Jahr davor hat er extrem gut gespielt, hat sehr viele Siege gegen sehr gute Spieler errungen. Was dieses Jahr ja teilweise dabei war, wie in St. Petersburg. Ich kann mich auch hier an die BMW Open erinnern, wo ich ihn gesehen habe, fand ich ihn auch sehr stark. Aber wie gesagt, bei ihm bin ich mir ziemlich sicher, sobald er die deutsche Flagge auf seinem Trikot hat, weiß ich, dass zu was er in der Lage ist, dann zu leisten, und bin da auch von überzeugt, dass er das auch in der Woche in Innsbruck wieder hinkriegt. Er hat jetzt ein paar Tage mal Pause gemacht. Ich glaube, das tut auch mal ganz gut, bereitet sich jetzt gerade wieder vor. Und insofern glaube ich, dass der Jan Lennard also sowohl im Einzel als auch im Doppel für uns immer sehr wertvoll ist und uns auch in den letzten Jahren eigentlich in keinster Weise enttäuscht hat.
Wie bereitet man denn dann so jemanden, egal wer es auch nun mal ist, auf eine Partie, zum Beispiel gegen Novak Djokovic, vor?
Ja, das ist schwierig, ne? Also das ist schon, wir hatten es jetzt, oder ich hatte es mit ihm ja auch bei den Olympischen Spielen, da hat er ja auch gegen ihn gespielt, er hat gegen ihn schon sehr häufig gespielt.
Da war ja auch nicht schlecht, da war das Ergebnis, also aus meiner Sicht, klarer als das eigentliche Match. Man hat aber bei Novak gesehen, dass er froh war, dass er das Spiel über die Bühne bekommen hat.
Er hat schon ein paar gute Matches gegen Djokovic gespielt. Ich meine, da muss man immer realistisch sein, wenn Djokovic an seinem Leistungslimit spielt, ist es für jeden schwierig, ihn zu schlagen, und man muss halt in einer gewissen Art und Weise versuchen, ihn aus seiner Komfortzone rauszubekommen, dass er vielleicht ein bisschen hektisch wird. Ja, er hat auch schon mal Phasen, wo er, glaube ich, sich nicht so wohl fühlt auf dem Platz, so, und da muss man hinkommen. Das ja, ist nicht so leicht. Das, also wenn es so leicht wäre oder wenn man klare Ansätze hätte, glaube ich, würde er mehr verlieren, bin ich mir ziemlich sicher. Aber man macht sich dann schon Gedanken. Man wird das Match mit dem Jan Lennard auch genauso vorbereiten wie jedes andere auch. Wir haben da jemanden, der uns die Matches, sage ich jetzt mal, mit Videoanalysen vorbereitet. Und genauso werden wir auch an das Match rangehen, weil am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass man dran glaubt erstmal. Und diesen Glauben müssen wir halt in diesen Gesprächen, aber auch in der Trainingswoche Jan Lennard erstmal mitgeben, dass er sich zutraut, dieses Match zu gewinnen. Und das ist, glaube ich, das ist erstmal der größte Schritt. Was man dann auf dem Platz und wie man dann dahin kommt, klar, da gibt es mit Sicherheit Ansätze, aber das muss man ja auch so durchboxen. Und ich glaube, die große Schwierigkeit ist erstmal, mit einem auf den Platz zu gehen und von vornherein zu sagen, okay, wenn ich das durchziehe, dann schlage ich den auch. So, und das ist mit Sicherheit eine riesengroße Aufgabe, die nicht leicht zu bewältigen ist, aber das ist unser Anspruch, ne? Wenn es Jan Lennart dann wäre oder Dominik oder wer auch immer gegen Djokovic dann auf den Platz geht, dann müssen wir alle davon überzeugt sein. Und das sind nicht nur die zwei, die dann, also sprich der Spieler und der Kapitän, sondern auch die gesamte Box muss davon überzeugt sein, dass wir dieses Match gewinnen können. Weil ich finde schon, dass ein Spieler das auch spürt, was Leute, die ihm nahe sind. Und in so einer Davis-Cup-Woche sind wir halt ein Team. Wir müssen alle ihm vermitteln, dass wir daran glauben, dass derjenige das dann auch gewinnen kann. Und das ist die größte Aufgabe, erstmal zu schaffen, alle davon zu überzeugen. Und dann bin ich eigentlich auch guter Dinge, dass wir da auch eine Chance haben. Also in so einem Mannschaftswettbewerb ist immer alles möglich. Ich vergleiche das gerne mit Pokalbegegnungen dann auch beim Fußball. Und da gibt es auch immer wieder Überraschungen. Und diese Überraschung streben wir an. Ich meine, das Gute ist, dass es auch noch einen zweiten Spieler geben muss, der einen Punkt holen muss. Also dem trauen wir uns auch zu schlagen. Und das Doppel, muss ich ganz ehrlich sagen, in den letzten, ja, weiß ich gar nicht, ich glaube, 10 Begegnungen haben wir kein Doppel verloren. Also insofern, wenn wir mal einmal schaffen, 1-1 zu kriegen, das war auch schon vor 2 Jahren so, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die anderen Länder sich größere oder sehr große Probleme haben, uns dann zu schlagen. Und das ist unser Ansatz, ein Einzel immer mindestens zu gewinnen und somit dann auch den Druck so ein bisschen den anderen zu geben.
Vor kurzem habe ich mich länger mit Philipp Kohlschreiber mal über Novak Djokovic unterhalten, der ja auch sehr oft gegen ihn gespielt hat, sehr viel mit ihm trainiert hat, auch gerade zu Zeiten, als Boris Becker noch an der Seite von Novak Djokovic war. Der Kohli meinte zu mir, wenn der Novak in seinem Flow ist, wenn der sich wohlfühlt, dann wäre er aus seiner Sicht auch der stärkste von den dreien, von den Big Three da oben. Dann hätte man das Gefühl, auf der anderen Seite, derjenige wäre unschlagbar. Wenn er aber rausfällt aus diesem Flow, dann wäre er der schlagbarste. Also dann hätte man auch auf der gegenseitiges Gefühl, heute ist vielleicht was drin. Gehst du damit, Kohli?
Ja, also ich würde niemals etwas gegen Philipps Meinung sagen. Nee, klar, also gehe ich auf jeden Fall mit. Das sind ja diese Partien, die man dann auch im Kopf hat, auch bei den Olympischen Spielen, wie er gegen Sascha ja eigentlich Satz und Break geführt hat. Und auf einmal hatte man das Gefühl, es ist irgendwas passiert, er ist unruhiger. Und dann ist er auch nicht so stabil. Also dann macht er auch Fehler, die man nicht von ihm kennt. Bei den US Open, wo er disqualifiziert wurde, auch die Partie hatte man die ganze Zeit schon das Gefühl, er fühlt sich nicht so richtig wohl auf dem Platz. Auch dieses Jahr, als er für den Grand Slam gespielt hat. Also es gibt schon diese Matches immer wieder, ne? Und da glaube ich auch, ne, dass er dann jemand ist, der auch mal seinen Emotionen so ein bisschen nicht her ist und dann halt so ein bisschen seine Leistung auch abfällt. Und klar, das ist die größte Chance, muss man sagen, ihn wahrscheinlich dann auch zu schlagen.
Die Stärke, wir haben es schon mal kurz angedeutet, das Deutsche Team ist ja die Breite, klar. Da kommt natürlich dann nächstes Dominik Köpfer auch einen im Kopf, Social Media und auch die Highlights natürlich sehr viel gesehen, sein Match in Paris gegen Andy Murray. Habe ich 7, 8 Matchbälle, auf jeden Fall sehr, sehr viele Matchbälle abgewehrt und trotzdem noch gewonnen. Wie würdest du momentan die Form von Dominik beschreiben, so aus deiner Wahrnehmung?
Ja, also gerade Paris hat man jetzt noch so im Kopf und das war ein hinten raus dann ein sehr gutes Turnier. Er hat in der Quali, das darf man ja nicht vergessen, ist als Lucky Loser reingekommen. Also er hat in der Quali in der letzten Runde sehr deutlich sogar verloren gegen Miomir Kecmanovic, also auch einem unserer serbischen Gegner, und hat sich dann, das passiert ja manchmal so, wahrscheinlich auch keinen Druck mehr auferlegt und dann in dem Match gegen Andy Murray richtig gut gespielt, hatte dann hinten raus sogar noch gegen Hurkacz die Chance ins Halbfinale zu kommen. Also ja, waren tolle Leistungen. Ich glaube, da kamen seine Qualitäten, ne, sein Spitzname Pitbull kam da ganz klar raus, hat in keinster Weise aufgegeben, hat immer dran geglaubt, immer weiter gekämpft und ich glaube, das ist auch das, was ihn wirklich auszeichnet. Er ist ein ganz schwer zu spielender Gegner so für viele, weil er dir eigentlich keine Punkte schenkt, sondern du musst dir jeden Punkt erarbeiten gegen ihn. Und das macht's für viele, auf vielen Belegen, macht es ihn zu einem sehr unangenehmen Gegner.
Die Frage ist ja auch, wenn man sich auch die Einzelspieler jetzt mal genauer betrachtet, haben wir ja gerade ein bisschen getan mit Struffi, Pitbull und Goyo. Sind das Spieler, die deiner Meinung nach ihr optimales Potenzial schon ausgestopft haben? Jan Lennart, gerade im letzten Jahr, da ging es ja wirklich, hat man öfters gehört, na, die Top 20 ist drin, er hat das Potenzial, oder muss man sagen, Peak ist schon erreicht? Also wie viel Entwicklung ist dann in doch, naja, man kann ja schon sagen, gestandeneren Profis noch zuzutrauen?
Ja, ich glaube, dass Jan Lennart definitiv für mich noch Potenzial nach oben hat. Er hat noch kein Turnier gewonnen. Wenn man sich das überlegt, wer in dem Bereich auch schon alles Turnier gewonnen hat, ich glaube, dass er da sicher dazugehört und definitiv auch das, was er in der Zeit, als er um die 30 stand, gespielt hat, das ist definitiv auch, was er immer wieder spielen kann, das traue ich ihm jederzeit zu. Dominik hat sich in den letzten Jahren nach seinem Abschluss im College-Tennis immer weiterentwickelt. Also da sehe ich jetzt auch noch nicht das Ende der Fahnenstange, sondern ich glaube, dass das immer noch eine Entwicklung auch ist und dass man sich natürlich auch an die neuen Bereiche, wo man dann hinstößt, auch erstmal gewöhnen muss. Und da ist er mit Sicherheit jetzt gerade in der Phase, wo er in der Nähe der Top 50 ist so, und ich glaube aber schon, dass er auch noch Potenzial hat, weiter nach oben zu gehen. Peter Gojovcik ist jetzt natürlich einer, der schon mal auf Position 39, glaube ich, stand, jetzt wieder sich unter die ersten 100 gespielt hat, lange Zeit ja außerhalb der ersten 100 war. Aber der Peter ist natürlich jemand, der an, und das hat er auch schon im Davis Cup bewiesen damals in Frankreich, als er Geoffrey Fritz-Hondra auch geschlagen hat, der hat an guten Tagen hat er ein Upside, so nenne ich es jetzt mal, da ist er von ganz wenigen auf der Welt aufzuhalten und hatte diese Phase jetzt bei den US Open, hat es jetzt dann auch noch in Metz gehabt, also hat sehr viele gute Turniere gespielt und das ist halt dann natürlich auch die Kunst, oder da liegt es an uns dran, dieses wieder rauszukitzeln bei ihm. Und wie gesagt, mit 39 hatte er natürlich schon eine unglaubliche Rangsposition, aber das kann er an guten Tagen immer wieder spielen. Und das macht ihn halt in so einer Mannschaft auch, in so einem Format natürlich auch extrem gefährlich, weil das wissen die Gegner halt auch. Also du weißt als Gegner auch, dass du gegen einen Peter Gojovcik vielleicht wenn du 10-mal gegen ihn spielst, vielleicht sogar mehr als 5-mal gewinnst, aber er kann dich jederzeit schlagen. Und das ist egal, ob das die Nummer 4, 5, 6, 7, 8 oder 9 in der Welt ist. Der Goyo hat halt Qualitäten, die dann, wenn alles zusammen passt, dann halt wirklich den Ausschlag geben können, einen ganz wichtigen Punkt einzufahren.
Zu Peter Gojovcik fällt mir noch eine kurze Anekdote ein, nur um nochmal die Bedeutung des Davis Cups für Deutschland zu spielen, für die Spieler herauszustellen. Ich habe relativ kurz nach dem, ich glaube direkt 2-3 Tage nach den US Open mit ihm telefoniert, ein längeres Interview geführt und habe ihn dann auch natürlich gefragt, dein größtes Karriereerfolg jetzt gewesen und oder war das dann doch der Titel Metz? So habe ich die Frage eingeleitet, aber er hat wirklich ohne mit der Wimper zu zucken sofort gesagt, nee, das war mein Sieg gegen Wilfried Tsonga im Davis Cup gewesen. Also das war ihm noch super präsent, das war dann auch schon ein paar Jahre her. Hat mich in dem Moment ein bisschen gewundert, weil ich, wie gesagt, mit der Antwort gerechnet hätte, er sagt jetzt die US Open, weil die noch so wirklich gerade erst gelaufen waren. Natürlich ist er auch ein hervorragender Erfolg für ihn gewesen ist. Aber da habe ich auch nochmal gedacht, nee, da merkt man doch für die Spieler, welche Bedeutung es dann hat, für Deutschland aufzulaufen.
Das erstmal und zweitens auch, war das halt ein Auswärtsspiel. Tsonga war der haushohe Favorit in Frankreich. Das war ein Riesenfight. Also die Konstellation, Peter hatte dann am Ende Krämpfen geplagt und trotzdem das Match irgendwie gewonnen. Also hätte ich jetzt auch sofort, klar, ich weiß, dass er super Leistungen und Turniere gewonnen schon hat, aber das bleibt einem so hängen, finde ich. Und das ist ein ganz besonderer Moment gewesen und das hat man damals auch gespürt. Ich war auch, wie gesagt, dabei in der Halle und ja, kann ich absolut nachvollziehen, dass er diesen Moment sich rausgepickt hat.
Kann man ja auch denjenigen, die in Innsbruck auflaufen werden, mit auf den Weg geben, dass diese Chance wird bestehen, dass man absoluten Karriere-Highlight setzen kann. Also ich glaube, mit einem Sieg im Davis Cup gegen Novak Djokovic macht sich gut in jeder Vita.
Absolut, absolut.
Ja, wir haben es ja so ein bisschen umrissen. Wir haben die einzelnen Formkurven der deutschen Spieler uns nochmal genau angeguckt. Zum Abschluss würde ich dann gerne nochmal das Tennisjahr 2021 versuchen zusammenzufassen aus deutscher Sicht. Sehr, sehr viel drin gewesen. Sehr, sehr viel Positives. Wenn man, was einem so einfällt, natürlich fällt eben die Goldmedaille von Sascha Zverev bei Olympischen Spielen in Tokio ein und die US Open, Oskar Otte und Peter Gojovcic. Also es war auch auf allen Ebenen, so aus meiner Wahrnehmung, sehr, sehr viel drin. 2021, wir bewegen uns langsam gegen Ende. Was bleibt bei dir so hängen, obwohl du noch dieses eine Highlight vor dir hast?
Ja gut, die Goldmedaille, muss ich ganz ehrlich sagen, das waren meine ersten Olympischen Spiele auch. Also ich habe es leider als Spieler nicht geschafft, beziehungsweise habe mich damals nie qualifiziert dafür. Und das war schon ein absolutes Highlight. Auch klar, die Bedingungen waren mit Sicherheit andere, als es normalerweise bei Olympischen Spielen der Fall ist. Es waren jetzt keine Zuschauer zugelassen, aber so dieser Ablauf, die zwei Wochen im Olympischen Dorf mit allen anderen Sportlern zusammen zu sein und dann diesen Erfolg zu feiern, war definitiv jetzt mein persönliches Highlight. Ich möchte aber jetzt, weil wir ja auch viel über die Einzelspieler gesprochen haben, auch mal noch unsere Doppelspieler erwähnen, die auch ein tolles Jahr gehabt haben. Also ich erinnere jetzt zum einen an Kevin Kravitz, der sich wieder mal zum dritten Mal hintereinander für das ATP Masters qualifiziert hat mit seinem in diesem Jahr neuen Partner Horia Tecau. Er musste ja seinen Partner wechseln, weil Andreas Mies halt eine schwerwiegende Verletzung hat und das gesamte Jahr oder mehr als die Hälfte des Jahres ausgefallen ist. Und somit muss man sagen, also sich drei Jahre hintereinander für das Finale der besten 8 zu qualifizieren, ist eine herausragende Leistung. Und das hat er wieder mal geschafft. Und insofern hat er leider auch, wie gesagt, das erste Match zwar verloren, aber immer noch die Chance, sich da weiter zu qualifizieren. Und ist ein ganz wichtiges Element auch in unserem Team. Und dann der nächste, genauso, der dieses Jahr dabei ist, ist der Tim Pütz. Und das finde ich eine ganz tolle Statistik und das zeigt auch diese Bedeutung seines Titels, der als erster Deutscher seit 1992 ein Tausender-Turnier gewonnen hat im Doppel. Also das ist schon was ganz Besonderes, jetzt gerade in Paris auch der Fall gewesen, mit seinem neuseeländischen Doppelpartner Michael Wienes. Und insofern haben wir wirklich auf allen Ebenen irgendwo tolle Erfolge gehabt. Ich glaube, im Profibereich, klar, wird man immer irgendwo gemessen, wie viele Leute unter den ersten 100 sind. Ist auch vielleicht ganz aktuell noch eine ganz schöne Geschichte, dass der Daniel Altmaier sich letzte Woche durch seinen Finaleinzug in USA beim Challenger unter die ersten 100 gespielt hat, ist jetzt die Nummer 98 aktuell. Also ist auch noch einer dazugekommen. Oskar Otte hat in den letzten drei Wochen zwei Challenger gewonnen. Daniel Masur hat den Challenger in Eckenthal gewonnen. Ich glaube, das zeigt, dass wir viele Spieler haben, die in der Region sind, diesen nächsten Schritt zu machen, der von vielen dann halt so wahrgenommen wird, wenn man unter die ersten 100 einzieht. Da sind wir mit Sicherheit jetzt gerade auf einem ganz guten Weg. Wir haben viele Spieler, die diesen Schritt wirklich gerade aktiv machen, beziehungsweise in der Lage sind, den zu machen. Jetzt ist es für uns natürlich an der Zeit, dass wir weiterhin auch die Jugendlichen so weit hinbekommen, dass die sich jetzt dann positionieren können, vielleicht dann auch die nächsten Schritte dann zu machen. Da hatten wir dieses Jahr auch 5 Jugendliche unter den ersten 100 der Jugendweltrangliste, hatten wir auch schon lange nicht mehr. Und so, glaube ich, war das ein relativ rundes Jahr. Jetzt, wir wären allerdings noch bereit für einen weiteren Erfolg und da hoffen wir, dass wir das in den nächsten Wochen dann auch schaffen.
Wunderbar. Also wenn das ein besseres Schlusswort ist, hätte ich nicht besser machen können und für den als Co-Moderator ist der Michael ab sofort auf jeden Fall an meiner Seite. Nee, wirklich super. Vielen Dank, Michael. Wir drücken natürlich die Daumen, dass der Abschluss in Innsbruck gelingt und dass wir da positive Nachrichten in unserem nächsten Podcast besprechen können, weil das sicherlich da die Nachrichten sein wird, die wir dann besprechen werden. Auf diesem Wege möchte ich aber jetzt erstmal recht herzlich Danke sagen für deine Zeit und dir alles Gute wünschen für Innsbruck.
Vielen Dank.
Das war sie nämlich auch schon wieder, die neue Folge von BTV Insight, dem Podcast des Bayerischen Tennisverbandes. Alle 14 Tage erscheint unser kleiner, aber feiner Podcast und ist auf allen üblichen Streaming-Portalen zu abonnieren. Also auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, also überall, wo Podcasts im Angebot sind, ist auch BTV Insight im Angebot. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn anhört, einen Kommentar hinterlasst und einfach ein bisschen Spaß mit BTV Insight habt. Wir drücken dem deutschen Team für Innsbruck wirklich alle feste die Daumen und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Und tschüss.
BTV Insight. BTV Insight.